vorgelesen.
Katja Danowski liest die vierte Folge aus Als wir an Wunder glaubten von Helga Bürster. Betty trifft im Moor auf die krumme Kathi. Kathi ist Hausiererin, eine Vertriebene aus Schlesien, die von Dorf zu Dorf zieht und Waren und Dienstleistungen anbietet. Edith schwört auf Kathis Negan und das sogenannte Erbauge. Das ist ein Kieselstein, über den die krumme Kathi in die Zukunft blickt. Das Erbauge verrät allerlei Hilfreiches, ob jemand lebt, gesund wird oder stirbt, ob jemand geliebt wird oder wie man zu Geld kommen kann. Nur über ihre Vergangenheit verrät Kathi nie etwas. In der Abelschen Küche sitzen sie zusammen und Betty ist von einem Bogen mit Glanzbildern fasziniert.
Sie besah sich die Bilder aus der Nähe.
Die sind alle ein bisschen eingerissen. Gibt's die billiger?
Die Mutter stieß sie an. Nun werd mal nicht gierig, Fräulein. Lass gut sein, Edith. Kathi schob den Bogen über den Tisch. Ich schenke ihn dir, weil du mir geholfen hast. Würdest eine gute Hausiererin abgeben. Setz ihr bloß keinen Flur ins Ohr. Die Mutter und Kathi lachten. Sie fanden die Vorstellung witzig, aber Betty gefiel die Idee.
Kann ich mitkommen, wenn du deine Tour durchs Dorf machst?
Kathi wurde wieder ernst. Nee, lass mal, Kleine. Und deine Mutter hat recht. Werd du mal was Vernünftiges. Also guckte Betty zu, wie Kathi ihren Wagen wieder belud und alleine loszog. Der Rest des Tages schleppte sich mit Bettlaken anfeuchten, strecken und bügeln zäh dahin. Sie war froh, als die Mutter sie endlich gehen ließ, um die Kaninchen zu füttern. Als sie zurückkam, war auch Kathi wieder da und es gab Abendbrot. Betty hatte kaum aufgegessen, da riss die Mutter ihr schon den Teller weg und räumte ab. Kathi stellte das Zigarrenkistchen auf den Tisch. So war das also. Gleich würden sie sie ins Bett schicken.
»Geh jetzt ins Bett«, sagte die Mutter. »Aber es ist noch gar nicht so spät. Ab mit dir und keine Widerrede.«
Betty stand so schnell auf, dass der Stuhl fast hinten überkippte. Sie sollten ruhig merken, dass sie wütend war. Türen schlagend verließ sie die Küche und stand im dunklen Flur. Sie hatte nicht vorgehabt, schlafen zu gehen, nun wo es spannend wurde. Aber die Tür war zu. Drinnen redeten die Frauen. Sie drückte vorsichtig die Klinke und öffnete die Tür einen winzigen Spalt bis zu der Stelle, an der sie anfing zu quietschen. Sie war vorsichtig. Weder Kathi noch die Mutter bemerkten das. Edith räumte den Tisch ab, während Kathi das Auge aus der Kiste holte, den Fetzen Samt ausbreitete und es darauf platzierte. Es starrte an die Decke und sah aus wie ein Kiesel. Kathi lehnte sich zurück und fing an, ihre Pfeife zu stopfen. Sie sah der Mutter zu, wie die das Geschirr in eine Schüssel räumte. Eine Weile sagte keine von beiden etwas.
»Hast du den Suchdienst endlich eingeschaltet?« fragte Kathi schließlich.
»Schon lange.«
»Und?«
»Ja, nichts.«
Kathi strich ein Streichholz an, hielt es in den Tabak und paffte.
»Du weißt, dass ich dich gut leiden kann.«
Wie sie die Pfeife beim Sprechen zwischen den Zähnen balancierte. »Und meinetwegen darfst du das da«, sie zeigte auf das Auge, »so oft benutzen, wie du willst.« Die Mutter nickte nur, sie wandte Kathi den Rücken zu. »Aber nun mal ehrlich. Das ist ein Jahrmarktstrick, eine Spielerei. Helfen tut es dir nicht. Du weißt das.«
Betty hielt die Luft an. Dann stimmte es also, wenn die Leute sagten, dass Kathi krumme Geschäfte machte. Der Blick ins Auge kostete immerhin 20 Pfennig. Nur für die Mutter war er umsonst, weil Kathi auf der Küchenbank übernachten durfte. Edith wandte sich um. Kathi paffte ihre Pfeife. Ihr Blick wanderte kurz zur Tür. Betty zog schnell den Kopf ein. Sie hörte, wie die Mutter sich an den Tisch setzte.
»Du verstehst das nicht«, sagte sie. »Das da ist mein Strohhalm. Ich werde sonst noch verrückt.«
»Du wirst verrückt, wenn du dir weiter Illusionen machst«,
Kathi paffte. Die Küche vernebelte sich.
»Dein Otto kommt nicht wieder. Der ist tot.«
»Das sagt Theo auch.
Und er hat recht. Nach all der Zeit. Und wenn der im Osten war, ich hab die Schlachtfelder gesehen.«
Betty wagte wieder einen Blick. Kathi saß noch immer da. Nun starrte sie ins Leere. Die Mutter nahm das Auge in die Hand und hielt es gegen das fahle Licht der Petroleumlampe.
»Vielleicht weiß das Auge ja doch mehr. Ist schließlich ein Erbauge.«
Kathi nahm sie aus der Hand und legte es zurück. Die Wahrheit ist, ich hab's gefunden und mir eine Geschichte dazu ausgedacht, aber das bleibt unter uns. Manchmal werden solche Geschichten wahr. Kathi schwieg dazu. Sie sog kräftig an ihrer Pfeife. Der Tabakrauch vernebelte die Küche und zog bis in den Flur. Es stank nach verbranntem Laub und zu oft getragenen Socken.
»Was ist das bloß für ein Kraut, das du da rauchst?«, fragte Edith und wedelte mit der Hand den Rauch vor ihrem Gesicht weg.
»Mir hilft's.« Es zog bis in den Flur. Betty musste einen Husten unterdrücken und ihr wurde ein bisschen schwindelig.
»Ich will das Auge fragen«, sagte die Mutter und klang dabei trotzig. »Ist mir egal, was du davon hältst.«
»Na schön, dann sieh hinein und stell deine Frage.«
Betty schloss auch die Augen. Ihr war seltsam zumute. Sie hörte Kathi paffen. Sie hörte die Glut, die sich durch den Tabak fraß, und das Atmen ihrer Mutter. Sie hörte auch, wie die Mäuse in den Ecken fiebten und die Spinnen ihre Netze webten. Sie dachte, sie könne hören, wie die Wolken über den Himmel schrappten. Und wie der gestohlene 50er in ihrer Schürzentasche dröhnte. Ihr fiel eine Frage ein, die sie dem Auge stellen wollte, nämlich, was zu tun sei, um nicht in die Hölle zu kommen. Sie schloss die Augen und dachte so angestrengt darüber nach, dass in ihrem Kopf bunte Lichter platzten.
»Und?«, fragte Kathi in der Küche. »Hast du's begriffen?«
Betty riss die Augen auf. Kathi sah in ihre Richtung. Ihr Blick brannte sich in ihre Stirn. Die Mutter sagte etwas, aber Betty hörte nicht hin. Sie wusste nun, was zu tun war, und sie schauderte. Es musste heute Nacht passieren.
Sein Entschluss stand fest. Er würde in Berlin bleiben, sollten die anderen zu ihren Familien zurückkehren und in ein Zuhause, das auf sie wartete. Ob er eins hatte, war ungewiss. Er misstraute dem Ring immer noch. Und selbst wenn er tatsächlich mit dieser Edith verheiratet war, was änderte das? Er konnte sich nicht erinnern, und wenn er ehrlich war, musste er sich eingestehen, dass er die Begegnung fürchtete. Er stellte sich vor, wie sie ihn anstarren würde, fassungslos. Er war nun ein anderer. Wenn sie ihn zurückwies, das könnte er nicht ertragen. Dann lieber bleiben. Es gefiel ihm außerdem ganz gut in dieser kaputten Stadt. Sie passte zu ihm. So verbrachte er die Stunden mit Spielen und Trinken und schlief irgendwann in seiner Kiste ein. Als er aufwachte, fiel gerade die Nacht auf die Straße. Sie gehörte den Kellerasseln. Kaum, dass es dämmerte, krochen sie aus ihren Verstecken. Zerlumpte Gestalten, Frauen, Männer, Kinder, alte und junge, kaputte und halbwegs heile Gestalten. Eine ganze Armee von Unbehausten. Während die Bettler verschwanden, gingen sie zielgerichtet, hatten etwas zu erledigen, so sah es aus. Schichtwechsel. Er sah sich das an und dachte, dass er die Spielregeln nicht verstand, aber er würde sie schon lernen. Nun brauchte er erstmal einen Platz für die Nacht. Mehrmals wurde er aus einer zerbombten Kammer verjagt, in die er sich zum Schlafen verkrochen hatte. Jedes Loch gehörte jemandem. Unter jedem Dach hockte schon ein anderer Habenichts. Die Stadt, die so freundlich zu ihm gewesen war, zeigte nun ihre hässliche Visage. Auf einen wie ihn hatten sie hier gerade noch gewartet, und ihn beschlich das Gefühl, von einem Heer armer Teufel verfolgt zu werden, die sich abgesprochen hatten, ihn verschwinden zu lassen. Keiner würde ihn vermissen. So wollte er nicht enden. Jetzt noch nicht. Deshalb floh er von einem Loch ins nächste. Die Stadt schlief nicht. Man hatte nur den Deckel draufgelegt. Darunter kochte die Suppe. Und wenn der Morgen kam, würde der Dampf abgelassen. Er wollte nur noch zum Bahnhof. Aber er wusste nicht mehr, wo er sich befand und in welche Richtung er musste. Es konnte gut sein, dass sie ohne ihn weitergefahren waren. Im Morgengrauen fand er dann doch zurück. Der Zug stand auf dem Gleis. Er war so erleichtert, dass ihm die Tränen kamen. Zum ersten Mal hatte er das Gefühl, nach Hause zu kommen. Er arbeitete sich bis zum Gleis vor, auf dem der Zug stand. Weiter schaffte er es nicht. Drinnen schliefen noch alle, er hörte sie schnarchen. Kaum ein Mensch war um diese Zeit hier unterwegs und die Kellerasseln schienen nun zu ruhen. Er wartete geduldig, es konnte ihm nichts mehr passieren, und er schlief vor Erschöpfung ein. Irgendwann kletterte einer aus dem Zug, weil er sich erleichtern musste. Der fand ihn und freute sich. Sie hätten schon gedacht, er habe sich aus dem Staub gemacht oder ihm sei etwas passiert, denn es sei kein gutes Pflaster hier, wie man so höre. Die neue Front zwischen Ost und West. Gegen Mittag gab die Lok Signal. Der Zug ruckte, es ging weiter. Wieder kamen sie in Kontrollen, wieder ging es von der einen Zone in die andere. In Hamburg war dann Endstation. Sie schwärmten aus dem Zug, standen etwas hilflos auf dem Bahnsteig herum. Einige verabschiedeten sich. Er wusste nicht, wo er hin sollte, aber er hörte schon, dass er seinem Ziel näher gekommen war. Hier begrüßten sich alle mit Moin und Wo geht? Die Worte legten sich wie eine kühlende Salbe auf sein Gemüt. Ein Bild stieg in ihm auf. Eine alte Karte. Eine Frau. Hätte ihn jemand gefragt, wie sie aussah, er hätte es nicht zu sagen gewusst, denn sie war nur ein Schemen. Sein Herz tat ihm weh. War das eine Erinnerung? Er schloss sich denen an, die zur Meldestelle gingen. Ihm wurde ein Schlafplatz zugewiesen, in einem Bunker gleich am Bahnhof. Es gab eine warme Mahlzeit, er konnte sich waschen und schlafen. Am nächsten Morgen sah er sich die Stadt an. Er hoffte auf ein Wunder und dass er sich an mehr erinnerte als an das Haus und die schemenhafte Frau. Hier sprachen sie seine Sprache. Vielleicht war er schon einmal hier gewesen. Ein vergessenes Gefühl kehrte zurück. Hoffnung. Er sah sich genauer um. Als erstes fielen ihm die vielen Zettel auf. Die ganze Stadt war voll davon. Sie klebten an den Wänden, an Litfaßsäulen, an den wenigen Bäumen, die noch nicht verfeuert worden waren. Angehörige suchten ihre Verwandten, ihre Kinder und Freunde. Sie teilten mit, dass sie da und dorthin verzogen waren, wollten wissen, wer wo abgeblieben war und ob jemand von dem und dem Nachricht hatte. Und immer wieder dieses Flehen: Bitte melde dich. Den Satz las er so oft, bis er sich in seinem Kopf einnistete wie ein Ohrwurm. Vielleicht war eine Nachricht für ihn dabei, aber wie sollte er die finden, wo er seinen Namen nicht wusste? Er rollte weiter in die Stadt hinein. An einer Ecke verkaufte ein alter Mann Blumen inmitten von Schuttbergen. Krokusse, Osterglocken und Anemonen hatte er vor sich ausgebreitet. Sie standen in Weggläsern auf einem notdürftig zusammengeflickten Tisch und vor der verkohlten Fassade eines Hauses, das mehrere Stockwerke in die Höhe ragte. So hatte es auch in Berlin ausgesehen. Er rollte zu dem Mann hin und fragte ihn, welches Datum sie heute hatten. »Der 5. April, negen und fertig«, er streifte den Ring vom kleinen Finger und las die Gravur, obwohl er sie auswendig konnte. Es war wie ein kleines Wunder. »Denn is hüde min Hochzeitstag.« Der Mann reichte ihm eine Osterglocke. »Vor dine froh.« Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wo sie is.« Plötzlich vermisste er sie, obwohl er sich nicht an sie erinnern konnte. Es war nur ein Gefühl. So einen Hochzeitstag feierte man nicht alleine. Der Blumenverkäufer begriff das, riss den Stängel ab und steckte ihm die gelbe Blüte ins Knopfloch. »So sieht das schön aus.« Er fand auch, dass die Blume ihm gut stand. Er wühlte in der Hosentasche nach dem Pfennigen, die er noch von Berlin übrig hatte, und legte sie auf den Tisch. Der Mann schob sie ihm zurück und riet ihm, es wegen seiner Frau beim Suchdienst zu versuchen. Er zeigte ihm, wo er lang musste. Mit der Blume im Knopfloch machte er sich wieder auf den Weg. Zum Suchdienst würde er aber nicht fahren. Was sollte er denen denn sagen? Dass er in Sologubowka als Krüppel aufgewacht war und nicht einmal wusste, ob ihm der Ring gehörte? Der Mann rief ihm nach, dass er in die falsche Richtung fahre und dass sich schon ganz andere wiedergefunden hatten. Er dachte darüber nach, während er zum Bunker zurückkehrte. »Betty Abels ist eine Elster, pfui Deibel«, das riefen sie ihr hinterher. Sie träumte wieder und wieder, dass sie die Dorfstraße entlang ging und ganz Unnenmoor Bescheid wusste. Sie wachte davon auf und warf sich von einer Seite auf die andere. Die Mutter rührte sich neben ihr. »Kannst du mal aufhören mit dem Gezappel? Die Nacht ist bald um.« Betty drehte sich zur Wand. Sie zwang sich, ruhig zu bleiben, bis die Mutter wieder eingeschlafen war. Ihre Beine zuckten, die Füße kribbelten. Sie setzte sich auf. Die Mutter auch. »Was ist denn nun schon wieder?«
»Ich muss mal raus«,
weißt ja, wo der Nachttopf steht.
Ich muss aber zum Klo.
Edith stöhnte.
Hast du dir im Wald wieder irgendwas in den Mund gestopft?
Es wäre nichts Neues. Betty bediente sich gerne in der Natur. Hunger hatte sie immer. Sie widersprach nicht, denn die Mutter lieferte ihr die Ausrede, warum sie um diese Zeit die Kammer verließ, gleich mit. Denn das Klo befand sich draußen. Es war keine Lüge. Sie hatte im Krüppelwald ein bisschen Giersch gepflückt. Die jungen Triebe schmeckten wie Petersilie. Sonst hatte sie nichts angerührt. Die Natur grünte gerade erst durch.
»Zieh dir was über, sonst holst du dir eine Lungenentzündung.«
Die Mutter schlug die Decke zur Seite und Betty kletterte über sie hinweg. Eisige Luft verscheuchte die Bettwärme. Obwohl Frühling war, fror es in den Nächten, nur die Tage wurden schon wärmer. Sie schauderte bei dem Gedanken an die kalte Dunkelheit da draußen, aber die Sache musste endlich aus der Welt. Danach würde sie Willi besuchen und sich bei ihm entschuldigen. Dann, so hoffte sie, wäre alles wieder im Lot. Sie langte entschlossen nach der Taschenlampe, die immer griffbereit auf dem Waschtisch lag. Ein viereckiges Blechkästchen war das, so groß wie ihre Hand. Viel Licht machte die nicht, aber es reichte, um nicht in die Mistgrube zu fallen oder in ein Moorauge. Im Haus kannte sie sich sowieso blind aus. Draußen bellte ein Fuchs. Betty tastete nach ihren Sachen und der Strickjacke. Sie hatte alles bereitgelegt, ohne dass die Mutter Verdacht geschöpft hatte. Mit dem Kleiderbündel tapste sie Richtung Tür.
»Sei sparsam mit dem Licht«, rief die Mutter ihr nach. »Da ist die letzte Batterie drin.« »Ich pass schon auf.«
Die Bettfedern knarzten. Die Mutter klopfte das Federbett zurecht und legte sich wieder hin. Um 4 war die Nacht auch für sie vorbei. Es war Waschtag im Pennig, da half sie meistens aus. Es gab eine Menge Bettwäsche wegen der vielen Übernachtungsgäste. Die Glocke in der kleinen Kapelle hatte gerade einmal geschlagen. Um 4 sollte Betty die Sache erledigt haben und wieder im Bett liegen. Fast hätte sie in ihrer Aufregung die Schürze vergessen. Sie nahm sie noch schnell und schloss die Kammertür hinter sich. Im Flur band sie sich die Schürze um und suchte in der Tasche nach dem Geldstück. Sie fand den 50er eingesponnen in Stoffflusen und was sich sonst so angesammelt hatte. Sie legte das Kleiderbündel in den Flur und schlich in die Küche. Ihre Schuhe standen vor dem Ofen, in dem noch Glut war. Die sollten hier trocknen. Sie besaß nur dieses eine Paar. Auf der Bank schlief Kathi. Sie wurde wach und setzte sich auf.
»Betty, was machst du denn hier mitten in der Nacht?« »Muss mal raus.«
Betty schlüpfte in die Schuhe.
»Schlaf ruhig weiter.«
Sie schlurfte mit den offenen Schuhen in den Flur, nahm das Bündel und verschwand in die Waschküche. Von da aus ging es in den Verschlag mit dem Plumpsklo. Dort schaltete sie die Lampe ein und zog sich an. Sie hatte ihren wärmsten Pullover bereitgelegt und die dicken Wollstrümpfe, denn es würde kalt werden. Als sie fertig war, horchte sie. Drinnen blieb alles ruhig. Kathi hatte keinen Verdacht geschöpft. Betty machte die Lampe aus und schlich nach draußen. Sie wartete, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber sie konnte nur bis zum nächsten Schritt sehen. In der Nacht war der Nebel noch dichter geworden, die Kälte stieg aus dem Boden, denn die Tage wurden wärmer. Sie knipste kurz die Lampe an und es sah aus, als stünde sie in Milch. Sie musste zum Schuppen, fand auch den Eingang, öffnete die Tür und griff um die Ecke. Da stand der Spaten. Sie nahm ihn und machte, dass sie hinter den Schuppen kam, wo sie keiner mehr hören und sehen konnte. Der Schatten da hinten, das musste der Krüppelwald sein. Und das matte Licht am Himmel, das war der Mond. Der schwamm wie ein Fettauge in der Nebelsuppe. Sie ging los und spürte das Moor unter sich. Die Luft roch nach den Torffeuern, die in den Öfen schwelten. Ihr Herz schlug viel zu laut. Sie wollte so schnell wie möglich wieder nach Hause. Sie wollte ins Bett. Also ging sie schneller und trat prompt in ein Schlammloch. Feuchtigkeit drang in ihren Schuh. Sie ließ sich nicht aufhalten, obwohl es sich anfühlte, als liefe sie mit einem Fuß über Regenwürmer. Das geschah ihr nur recht. Das war Teil der Strafe. Kathi setzte sich auf. Sie war wieder eingedöst, nachdem Betty sie geweckt hatte. Es musste einige Zeit vergangen sein und die Lütte kam und kam nicht wieder. Es fiel ihr erst jetzt auf. So lange brauchte kein Mensch im Verschlag, schon gar nicht in einer solchen Nacht.
Dass sie überhaupt wieder eingenickt war, darüber machte sie sich Gedanken. Bisher hatte sie sich immer darauf verlassen können, bei Gefahr sofort hellwach zu sein und vom kleinsten Geräusch geweckt zu werden. Sie schlief immer noch viel zu oft im Wald, in Scheunen oder Viehställen. Sie konnte es sich nicht leisten, unaufmerksam und müde zu werden, denn eine wie sie zählte nicht viel. Die war Fallobst. Man hob es auf und biss hinein. Ihr war schon viel passiert, und deshalb hatte sie sich bewaffnet, was keiner wusste. Eine Mauser hatte sie sich in den Mantel eingenäht, sodass sie schnell rankam, wenn es sein musste. Die hatte sie gefunden. Das Zeugs lag überall herum. Sie hob den Vorhang und sah aus dem Fenster. Der Nebel hatte sich ein wenig verzogen und der Mond kam hervor. Bald wurde es Tag. Edith schlief noch, aber hatte sie nicht vorhin draußen etwas gehört? Im Halbschlaf hatte sie gedacht, das sei ein Fuchs. Im Halbschlaf? So etwas war ihr schon lange nicht mehr passiert. Halbe Sachen. Wo kam sie denn dahin? Sie sollte mit dem Rauchen vorsichtiger sein oder zumindest mit dem, was sie sich in die Pfeife stopfte. Ob Betty doch zurück in ihr Bett geschlichen war? Kathi stand auf, machte Licht und zog sich an. Da hörte sie in der Kammer nebenan auch schon den Wecker rattern. Kurz darauf stand Edith in der Küche. Ist Betty hier? Ich dachte, sie ist wieder bei dir im Bett. Edith nahm die Petroleumlampe und verschwand ohne ein weiteres Wort in der Waschküche. Kathi folgte ihr. Sie suchten Betty im ganzen Haus. Sie suchten bei den Kaninchenställen und im Schuppen. Edith schlug mit der flachen Hand gegen die Schuppentür.
Wenn da mal nichts schief geht, bei der Suppe.
Sie lief durch den Garten und rief ihre Tochter. Wahrscheinlich weckte sie damit das halbe Dorf, aber es war ihr gleich. Kathi half ihr beim Suchen, aber sie fanden sie weder draußen noch drinnen.
Sie hat sich irgendwo verkrochen. Lass uns abwarten, bis es hell wird. So hat das keinen Sinn, schlug Kathi vor, als sie sich wieder im Garten trafen.
Ich muss gleich arbeiten, sagte Edith.
Also suchten sie weiter und standen dann wieder in der Küche, ratlos, mit Reif in den Haaren und Nebel in den Kleidern. Das tropfte auf den Boden. Jemand polterte ins Haus. Edith war sofort im Flur, aber es war nur Theo. Er leuchtete mit seiner Karbidlampe um sich.
Ich habe euch rufen hören, ist was passiert?
Die Baracke lag direkt vor ihr, wie auf einer Insel aus Mondlicht. Dahinter versteckte sich die alte Karte. Selbst der Nebel machte einen Bogen um die beiden Gebäude. Es war kein guter Ort. Betty spürte das. All das Leid kroch noch aus dem Boden. Die hier gehaust hatten, waren mit Lastwagen hierher gebracht worden, um Gräben zu schaufeln bei schmaler Kost oder keiner. Sie hatten ausgesehen wie Gespenster, nur Haut und Knochen. Manchmal war einer umgefallen. Den hatten die Aufseher gleich erschossen oder einfach liegen lassen, bis er von alleine gestorben war. Die Kinder im Dorf wussten darüber Bescheid. Sie hatten hinter den Büschen gehockt und alles gesehen. Auch die Großen waren heimlich gekommen, aber sie konnten sich hinterher an nichts erinnern. Nach dem Krieg waren die Vertriebenen hier untergebracht worden. Jedes Dach war gut genug gewesen. Sogar das der alten Karte. Sie hatten es notdürftig geflickt. Nun stand alles leer und verfiel. Keiner wollte sich darum kümmern, denn hier war es nicht geheuer. Die Toten, all die Toten, die fanden keine Ruhe. Die gingen um. Sie hatten sich in kleine Lichter verwandelt, die sich in den Mooraugen spiegelten. So erzählte es Guste, und Betty glaubte ihr. Guste hatte sie auch gesehen. Da waren sie noch keine Lichter gewesen. Auf einem großen Haufen hatten sie gelegen, wie kaputte Puppen mit verrenkten Gliedern. Die fremden Soldaten hatten sie alle gezwungen, sich anzusehen, was sie nicht hatten wissen wollen. Die Unnenmoorer und alle Nachbardörfer, auch die aus der Stadt, hatten sie hergebracht und alle mussten daran vorbei. Die Frauen hatten den Kindern die Augen zugehalten. Wenn sie daran dachte, bekam sie weiche Knie. Zwar hatte die Mutter ihr auch die Hand über die Augen gelegt, aber nicht richtig, denn sie war viel zu erschüttert gewesen. All das Schreckliche steckte noch im Moor. Betty konnte es spüren. Aber was sie vorhatte, musste getan werden. Es musste schwer sein, sonst war es keine Strafe, und ihre Sünde konnte nicht vergeben werden. Das predigte der Pastor jeden Sonntag. Sie schlich zur Baracke und blieb davor stehen. Darin hatten bis vor kurzem noch die Vertriebenen gewohnt. Mehrere Familien. jede mit einer Koppel Kinder. Nun waren sie in eine Siedlung am Stadtrand gezogen, die extra neu gebaut worden war. Die Barackentür hing schief in den Angeln. Sie schob sie auf und sah hinein. Drinnen war es dunkel und es roch verlassen. Sie ging weiter. Hinter der Baracke stand die Karte. Sie fürchtete sich und öffnete doch die Tür.
»Hallo? Ist da jemand?«
Sie machte die Taschenlampe an und leuchtete ins Innere. Nichts rührte sich, also fasste sie Mut und ging hinein. Die Karte hatte nur einen Raum. In der Mitte stand ein rostiger Holzofen. Das Ofenrohr war viel zu kurz. In einer Ecke konnte man noch die Stallungen für das Vieh erkennen. In denen hatten Ziegen gestanden. Vielleicht auch ein Schaf für die Wolle und ein Hausschwein zum Mästen. Gegenüber waren die Schlafstätten zu erkennen. Grobe Holzverschläge, zwei übereinander. Das Holz hatte man zum Verfeuern gut gebrauchen können. Deshalb fehlten nicht wenige Bretter. Beim Ofen stand auch ein Tisch. Darauf sammelte sich altes Laub und Staub, ein Stuhl lag daneben. Der Mond hatte sich durch den Nebel gequält und schien nun hell. Das Fensterkreuz warf einen langen Schatten über Stuhl, Laub und Tisch. Ein Friedhof war das. Eine bessere Stelle gab es nicht, um die kleine Schuld zu begraben, die sie so sehr quälte. Betty setzte den Spaten an. Der Boden bestand hier aus nichts als festgestampfter Erde. Sie trat mit Wucht auf das Spatenblatt, drang aber nicht durch die obere Schicht. So wurde das nichts. Sie sah sich um. An einer Stelle, wo das Dach undicht war, hatte der Regen eine Kuhle ausgewaschen. Hier war der Boden nicht ganz so fest und es ging einigermaßen. Sie musste sich dennoch quälen, aber ihr wurde bei der Arbeit warm. Und je tiefer sie kam, desto lockerer wurde die Erde. Sie grub und grub. Der Kreuzschatten wurde länger, der kroch bald an ihren Beinen hoch. Aus den Ecken hörte sie es flüstern und knistern. Sie sagte sich, dass kein Geist ihr etwas anhaben konnte, denn sie war mit einem Spaten bewaffnet. Sie würde jedes Gespenst erschlagen, wenn es ihr zu nahe kam. Als das Loch endlich tief genug war, griff sie in ihre Schürze und holte den 50er heraus. Sie betrachtete ihn lange und begriff nicht, welcher Teufel sie da geritten hatte. Sie zog die Schürze aus, wickelte sie um den 50er und betrachtete das Bündel. Die Mutter würde merken, wenn die Schürze fehlte. Also wickelte sie die Münze wieder aus, aber die Schuld brauchte einen Sarg. Die konnte sie nicht wie Müll in das Loch werfen. Sie sah sich um. Neben dem Herd entdeckte sie eine verrostete Dose. Der Deckel stand offen. Er hing an einem Stückchen Metall, das beim Öffnen nicht durchgeschnitten worden war, um die Dose wieder schließen zu können. Sie hob sie auf, legte den 50er hinein und drückte den Deckel zu. So würde es gehen. Sie legte die Dose in das Loch, versuchte ein Vaterunser, denn das konnte nicht schaden, kam aber nur bis zur Mitte, denn sie war viel zu erschöpft. Die paar Worte mussten reichen. Also schaufelte sie das Loch wieder zu und stampfte den Boden fest, so gut es ging. Sie setzte sich auf eine der Bettkisten, die noch halbwegs heil waren, lehnte den Kopf gegen einen Pfosten und lauschte auf das Wispern und Huschen, das Klappern und Knacken. Sie meinte, die krumme Kathi rufen zu hören, aber das bildete sie sich bloß ein. Das Moor war eine große Täuscherin. Es gaukelte gern etwas vor. Sie wusste das und bekam es trotzdem mit der Angst zu tun. Mit Wucht überfiel sie die Furcht, die sie die ganze Zeit im Zaum gehalten hatte.
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Heute mit der dritten Folge aus dem Roman »Als wir an Wunder glaubten« von Helga Bürster, gelesen von Katja Danowski. Das Buch ist im Insel Verlag erschienen, das Hörbuch bei Goya Litt im Jumbo Verlag. Morgen früh gegen 8:30 hören Sie das nächste Kapitel.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Wolfgang Berger. Die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich zu ihrem zweitägigen Frühjahrsgipfel in Brüssel. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem weitere Hilfen für die Ukraine. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
Im Entwurf der Gipfelerklärung heißt es, dass die Lieferung der notwendigen militärischen Hilfe für die Ukraine beschleunigt und intensiviert werden soll. Die EU-Außenminister hatten ja bereits zu Wochenbeginn eine Aufstockung des gemeinsamen Militärhilfetopfes für die Ukraine um 5 Milliarden Euro gebilligt. Jetzt wird es vor allem darum gehen, wie man das in Europa eingefrorene russische Vermögen zugunsten der Ukraine nutzen kann. Die EU-Kommission hat da vorgeschlagen, die Zins- und Ertragsgewinne abzuschöpfen. Die Rede ist von mindestens 3 Milliarden Euro pro Jahr. Die Gelder sollen dann zu 90% in Waffen und Munition für die Ukraine fließen, die restlichen 10% in den Wiederaufbau der Infrastruktur. Wann die Mittel ausgezahlt